SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Laura Koppenhöfer.
Die Gefahr durch Cyberattacken steigt. Ein eindrucksvoller Beleg war ja der Hackerangriff vor einem Monat, bei dem auch deutsche Unternehmen mit Lösegeldforderungen erpresst wurden. Wie sehr die Gefahr steigt, das zeigen neue Zahlen vom Digitalverband Bitkom. Demnach ist in diesem Jahr die bisherige Schadenssumme mit rund 220 Milliarden Euro schon jetzt so hoch wie im gesamten letzten Jahr. Birgit Schmeitzner mit den Hintergründen.
Bitkom-Präsident Achim Berg spricht von schockierenden Zahlen, von immensen Schäden durch Cyberangriffe. Der Studie zufolge haben 88% der Firmen Attacken bestätigt, sei es Diebstahl oder Spionage oder Sabotage. Die restlichen 12%, so Berg, vermuten zumindest einen Angriff.
Die komplette Wirtschaft ist im letzten Jahr von Angriffen erfasst worden. Und wenn man sich die kriminellen Handlungen anschaut, dann gibt es kaum ein Entkommen. So niemand kann sich da irgendwo wegducken.
DAX-Konzerne, Mittelständler oder kleine Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern, keiner bleibt, der Studie des Digitalverbands Bitkom zufolge, von Cyberattacken verschont. Oft handelt es sich um Angriffe mit Schadsoftware. Die Täter haben es dabei gerade auf Kommunikationsdaten wie E-Mails und auf geistiges Eigentum abgesehen, also etwa Patente oder Forschungsergebnisse. Meist setzen sie dabei bei Mitarbeitern an.
Da klingelt auf einmal ein Telefon oder ein vermeintlicher IT-Techniker meldet sich, fragt nach dem Passwort. Und wenn auch nur ein einziger Mitarbeiter auf diese Masche reinfällt, ist das Tor weit offen.
Bei 41% der Unternehmen gab es demnach solche Versuche. Ein Thema ist auch die Absicherung der Geräte im Homeoffice. Die sei teils mangelhaft, sagt Berg. Es genüge nicht, die Belegschaft einfach nur nach Hause zu schicken und von dort arbeiten zu lassen. Der Bitkom-Chef appelliert an die Verantwortlichen, mehr Geld in die Hand zu nehmen und ihre Unternehmen besser gegen Attacken zu schützen. Die Angriffe, so ist sich Berg sicher, werden weiter zunehmen, und zwar mit immer ausgefeilteren Methoden. Der Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Sinan Seelen, teilt die Einschätzung des Bitkom-Präsidenten. Seelen spricht von einer Bedrohung, die sich zuspitze und die sich auf die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen auswirke. Der Verfassungsschützer sieht drei Bereiche mit Handlungsbedarf. Punkt 1, die Unternehmen müssten sich klar werden, welche Kronjuwelen sie haben, Geschäftsideen etwa, Patente, Strategien. Punkt 2,
Unternehmen müssen potenzielle Gefahrenquellen erkennen und benennen. Der Verfassungsschutz beobachtet hier nicht nur zahlreiche Risiken, sondern teilt dieses Wissen auch mit den betroffenen Unternehmen. Wir arbeiten nicht für die Schublade, sondern das ist ein partnerschaftlicher Ansatz, der hier auch zwingend erforderlich ist.
Seelens dritter Punkt ist der Appell an die Unternehmen, ihre Mitarbeiter zu sensibilisieren und individuelle Schutzmechanismen zu entwickeln. Das alles koste Geld, sagt der Verfassungsschützer, aber dieses Geld sei gut investiert.
Ja, aber auch auf der anderen, auf Unternehmensseite, sind neue illegale Geschäfte aufgedeckt worden. Einige der größten Hersteller und Händler von Musikinstrumenten müssen wegen unerlaubter Preisabsprachen mehr als 20 Millionen Euro Kartellstrafe zahlen. Betroffene Kunden können Geld zurückfordern. Tobias Al-Schomer berichtet.
Die Bußgelder wurden gegen die Instrumentenhersteller Yamaha, Roland und Fender sowie gegen die führenden Händler der Branche, Thomann aus dem Landkreis Bamberg und Music Store aus Köln, verhängt. Der Präsident des Bundeskartellamtes Andreas Mund erklärte, die Hersteller und Händler hätten über Jahre systematisch den Preiswettbewerb gegenüber den Käufern von Musikinstrumenten eingeschränkt. Zwei Vergehen sieht die Behörde. Zum einen haben die Hersteller die Händler angehalten, Mindestverkaufspreise nicht zu unterschreiten. Sei dies doch passiert, haben die Hersteller mit Lieferstopp oder ungünstigen Konditionen gedroht. So die Begründung der Kartellwächter. Dabei hätten die Hersteller teils auch spezielle Software eingesetzt, die die Preise der Händler überwacht. Der zweite Vorwurf aber, in 13 Fällen sollen auch die beiden Händler Preise untereinander abgesprochen haben.
Die Steuerpolitik, ein häufiger Streitgarant bei Koalitionsverhandlungen oder im Wahlkampf, so wie jetzt. Auch diesmal unterscheiden sich die Parteiprogramme in Steuerfragen stark. Ganz kurz zusammengefasst sind Union, FDP und AfD gegen Steuererhöhungen. SPD, Grüne und Linke haben gemeinsam, hohe Einkommen stärker besteuern zu wollen. Was eine große Mehrheit offenbar richtig findet, das ist ein Ergebnis einer neuen repräsentativen Umfrage von Infratest DIMAP, beauftragt vom ARD-Magazin Kontraste. Jana Göbel mit den Einblicken.
Sarah Bönkost ist 29 Jahre und lebt im brandenburgischen Beelitz. Die Alleinerziehende verdient als Qualitätskontrolleurin rund 24.000 Euro im Jahr. Das reicht gerade so für sie und ihren Sohn. Alle Parteien wollen Niedrigverdiener wie Sarah Bönkost entlasten. Bei der CDU hätte sie 635 Euro mehr am Ende des Jahres, bei FDP, den Linken und den Grünen etwa 1.800 bis 1.900 Euro mehr und bei der SPD wären es sogar mehr als 2.100 Euro. Sarah Bönkost würde das sehr helfen.
Um einfach weniger Sorgen vielleicht auch zu haben. Ich bin froh, dass ich ein Dispo habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch froh, dass ich Familie habe, die mich unterstützt.
Die Parteien wollen auch Durchschnittsverdiener entlasten, zum Beispiel ein Ehepaar mit zwei Kindern und 60.000 Euro Jahreseinkommen. SPD und Union um 1.000 Euro jährlich, FDP und Grüne um knapp 2.000 Euro und die Linke verspricht den Familien sogar eine Entlastung von mehr als 5.000 Euro im Jahr. Die meisten Deutschen wünschen sich eine Umschichtung des Geldes von oben nach unten. Bei der exklusiven Befragung, die Infratest DIMA im Auftrag des ARD-Magazins Kontraste durchgeführt hat, geben 67% an, die Steuern für Geringverdiener sollten sinken. 65% sagen, bei mittleren Einkommen sollten sie gleich bleiben und 67% wollen, dass Reiche mehr Steuern zahlen. SPD, Grüne und Linke wollen genau das. FDP und Union wollen alle entlasten, besonders allerdings diejenigen mit hohen Einkommen. Selbst etliche Wohlhabende finden das falsch, so wie Josef Rick, Multimillionär und Inhaber eines Immobilienimperiums.
Das bedeutet für mich wie für alle Wohlhabenden, dass die Kasse gut gefüllt wird. Und man drückt das ja immer gerne ein bisschen plastisch aus. Das ist dann der berühmte Maserati, der dann vom Finanzamt zusätzlich bezahlt wird.
Geht es nach der CDU, hätte der Millionär künftig mindestens 10.000 Euro mehr im Jahr. Die Geringverdiener 8-mal weniger.
Das ist schon unfair, definitiv. Weil warum werden denn die Reichen entlastet und nicht die Geringverdiener? Das macht für mich keinen Sinn.
Und was hieße dieses Modell für den Staatshaushalt? Weil die CDU alle Einkommensgruppen steuerlich entlasten möchte, würden die Mehrausgaben ein Loch von 33 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt reißen. Bei SPD, Grünen und Linken hingegen gäbe es sogar ein Plus, weil sie Wohlhabende stärker zur Kasse bitten möchten, genau wie die Mehrheit der Bürger es sich laut Umfrage wünscht.
Alle Zahlen und die dazugehörigen Geschichten heute Abend im Magazin Kontraste um 21:45 im Ersten. Hier und jetzt schauen wir noch auf einige der heute vorgelegten Quartalszahlen. Wie stark die Lufthansa von der Corona-Krise getroffen wurde, das zeigt ihre Halbjahresbilanz von heute. Denn es gilt schon als gute Nachricht, dass der Verlust im ersten Halbjahr unter 2 Milliarden liegt und sich damit halbiert hat, während der Umsatz um mehr als 3/4 gestiegen ist. Doch das liegt keineswegs nur daran, dass wieder mehr Flüge nachgefragt werden.
Unter anderem wegen eines massiven Abbaus von mittlerweile weltweit rund 30.000 Mitarbeitern und weil im zweiten Quartal wieder mehr geflogen wurde, konnte der Verlust im Vergleich zum Vorjahr aber deutlich verringert werden. Vor einem Jahr war er noch rund doppelt so hoch. Allerdings hat die Lufthansa auch weitere 1,5 Milliarden Euro aus dem staatlichen Rettungspaket in Anspruch genommen. Am Ende des ersten Halbjahres lag die angebotene Kapazität bei den Lufthansa-Fluggesellschaften wieder bei rund 40% des Vorkrisenniveaus. Allerdings waren die Maschinen im Schnitt nur gut zur Hälfte ausgelastet. In der noch laufenden Urlaubssaison dürften sich die Werte aber noch verbessert haben. Weiter sehr erfolgreich ist die Lufthansa-Tochter Cargo. Wegen der hohen Nachfrage nach Luftfracht und der noch immer eingeschränkten weltweiten Kapazität erwirtschaftete das Unternehmen einen Rekordgewinn von 640 Millionen Euro im ersten Halbjahr. Roman Warschauer, Frankfurt am Main.
Insgesamt erholt sich die deutsche Wirtschaft gerade merklich von der Corona-Krise. So ist die Zahl der Kurzarbeitenden laut IFO-Institut auf das Niveau vor Corona gesunken. Und viele der heute vorgelegten Quartalszahlen der Unternehmen fallen gut aus. Trotz, teils sogar wegen Corona.
Viele Konzerne haben sich neu erfunden, haben ihre Unternehmenskonzepte den neuen Gegebenheiten angepasst. Viele sind damit auch erstaunlich gut durch die schwierigen Corona-Monate gekommen. Manche Unternehmen konnten sogar wegen der Corona-Maßnahmen so richtig durchstarten. Wie beispielsweise die Deutsche Post. Sie profitiert vom anhaltenden Online-Boom. Ein anderes Beispiel, das ist die Biotechnologiebranche. Hier herrscht derzeit so etwas wie Goldgräberstimmung. Mit neuen Impfstoffen die Corona-Pandemie in den Griff bekommen, das ist das eine. Die neuen Technologien und die neuen Erkenntnisse nutzen, um Fortschritte beispielsweise bei der Krebstherapie zu machen, das ist das andere. Der DAX beendet den Handel leicht im Plus. Er steht jetzt bei 15.744 Punkten. Claudia Behrle, ARD Börsenstudio, Frankfurt.